Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 82. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Studiogast Julia Canova, Chatkontrolle kommt doch und Flop-Kameras. Wir nehmen am Donnerstag, den 23. Juli 2026 auf. Ich bin Sven.
Mein Name ist Jörg.
Und ich bin Julia.
Und ihr habt gerade eine neue Stimme gehört bei uns im Podcast. Wir begrüßen ganz herzlich heute Julia als unseren Studiogast. Sie ist Doktorandin an der UZH und schafft an der Uni St. Gallen bei Monika Simmler. Und wir freuen uns ganz besonders, dass du heute da bist und im Sommer unseren Podcast bereicherst. Willst du vielleicht kurz mal sagen, was du so machst und warum du auch hier bist?
Ja, sehr gerne. Also man hat mich eigentlich eingeladen als Sommervertretung, weil ich spontan noch Zeit habe. Mein Name ist Julia. Ich war bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der UZH, aber ich arbeite am Kompetenzzentrum für Strafrecht und Kriminologie an der Uni St. Gallen bei Monika Simmler. Ich habe jetzt eben gerade kürzlich meine Doktorarbeit abgeschlossen zur Beschlagnahme und Auswertung von Smartphones im Strafverfahren und ich forsche jetzt weiterhin auch noch in Bereichen, also im Strafrecht vor allem und im Strafprozessrecht, in der Regel bis jetzt immer mit Bezug zu digitalen Themen und Technologien. Und da ergeben sich viele Schnittstellenthemen zum Datenschutz und allgemeinen Grundrechtsthemen. Und meist dann ergeben sich auch so übergreifende Fragen zum Strafrecht und zum Strafprozessrecht, weshalb ich mich sehr freue, jetzt hier zu sein.
Also ich freue mich auch, dass du hier bist und ich muss ehrlich sagen, also das Thema deiner Dissertation finde ich doch sehr spannend. Beschlagnahmen, Smartphone, ich glaube, das könnte auch die Allgemeinheit mal interessieren. Man hat ja fast Angst, irgendwann wird mal das eigene beschlagnahmt. Was hast du so für Tipps und Tricks?
Ja, genau. Also man hat eigentlich immer das Gefühl, mich selbst könnte es nie treffen, aber manchmal muss man sich vielleicht überlegen, das ist jetzt doch. Also es ist nicht so, dass jeder jetzt am nächsten Tag in ein Strafverfahren reinrutschen könnte, aber wenn man dann mal in einem ist, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass ein Smartphone beschlagnahmt wird. Das passiert eigentlich fast in fast allen Strafverfahren, ist das mittlerweile Beweismittel Nummer eins. Und deshalb habe ich mir jetzt in meiner Dissertation wirklich überlegt, wie das Recht in der Schweiz oder im Strafprozessrecht geregelt ist, wie da die Bestimmungen noch aussehen, wie man sich dann vielleicht auch eben dagegen wehren könnte, respektive was die Befugnisse sind, was momentan geregelt ist, aber dann vor allem auch, was eben momentan nicht so exakt geregelt ist in der Strafprozessordnung.
Also das heißt, wenn ich verhaftet werde, muss ich damit rechnen, dass man mir mein Smartphone wegnimmt, dass das beschlagnahmt wird. Und dann haben die da einfach Zugang oder muss ich sie da unterstützen oder was kommt da auf mich zu?
Genau, also man kann, also im ersten Blick, wenn dann jemand ein Handy vorläufig oder ein Smartphone vorläufig sichergestellt ist, dann kann man sich eigentlich gegen den physischen Vorgang, dass einem das weggenommen wird, kann man sich jetzt nicht direkt wehren, aber man kann dann Rechtsschutz verlangen und sagen, halt, stopp, ich möchte die Siegelung beantragen, dass man, wie gesagt, ein vorläufiges Durchsuchungsverbot erwirkt. Aber in dem Sinne, dann können die Strafverfolgungsbehörden unter Umständen schon versuchen, reinzuschauen in das Smartphone und dann da eben mit Forensik-Software manchmal auch versuchen, die Codes zu knacken, wenn man sie nicht selbst freiwillig herausgeben will. Man ist eben als beschuldigte Person selbst nicht verpflichtet, mit den Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren. Das heißt also auch, man muss jetzt auf Nachfrage nicht den Code selbst herausgeben, wenn man das nicht möchte. Aber man darf es natürlich, wenn man das Gefühl hat, ich habe nichts zu verbergen und möchte kooperieren.
Ja, als Rechtsanwalt muss ich sagen, selbst wenn man sagen darf, sagt man es den Strafverfolgungsbehörden nicht oder den Ermittlungsbehörden nicht. Wir haben halt ein sehr spannendes Thema, finde ich, weil es halt hochaktuell ist und man darüber ja nicht nachdenkt. Also ich habe jetzt auch in meinem Telefon Face ID und denke immer darüber nach, wenn mir das passieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, wie schaffst du irgendwie zu verhindern, dass dir eine Face ID, der Polizist dir das Telefon vors Gesicht hält und Face ID, weil sobald es offen ist, haben die halt mit den Forensik-Softwaren, dann sind die wirklich gut, mittlerweile auf die Telefone raufzukommen und die dann zu nutzen. Da ist aus anwaltlicher Sicht höchstwahrscheinlich der einzige Tipp, möglichst schnell das Telefon ausschalten. Darf man als auch empfehlen, auch wenn man nichts zu verbergen hat, weil dann ist relativ schwierig raufzukommen. Und wir haben eine interessante Entscheidung in Deutschland. ich weiß gar nicht, glaube ich, letztes Jahr irgendwie vom Bundesgerichtshof, also dem obersten Zivilgericht in Deutschland gefasst. Die haben halt für mich erstaunlicherweise gesagt, und da weiß ich nicht, wie du das siehst, Julia, dass es zulässig sein soll, dass man mit Gewalt mir meinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen darf, was ich jetzt für schwierig erachte, weil dann doch ein Zwangsmittel oder irgendwie eine Gewaltanwendung stattfindet. Aber da sagt der Bundesgerichtshof, ist eine zulässige Maßnahme, und könnte man entsprechend machen.
Genau, das ist eigentlich eine Frage, die, also bei uns gab es jetzt noch keinen Fall, der irgendwie gerichtlich beurteilt werden muss. Also es gibt da noch keine Rechtsprechung dazu, aber das Urteil ist natürlich schon interessant, eben vom Bundesgerichtshof, weil man da dann gesagt hat, ja, also in der deutschen Strafprozessordnung, da gibt es auch eine Norm, die eben sagt, man darf Fingerabdrücke und sonstige Signalelemente von einer Person auch unter Zwang jemandem abnehmen. Und da hat man dann gesagt, ja gut, die Abnahme von einem Fingerabdruck, das sei das Gleiche, die eben dazu bezweckt, eine Person zu identifizieren. Das sei das Gleiche, wie wenn ich den Fingerabdruck von einer Person nehme, um einen Datenträger, also um eine Durchsuchung und dann eine Beschlagnahme zu ermöglichen. Und da muss man sich dann fragen, ja gut, ist das jetzt noch etwas, das man eben auch als eine erkennungsdienstliche Maßnahme sozusagen einstufen könnte, also eine Maßnahme, die dazu dient, eine Person zu identifizieren? Oder ist das eigentlich nicht eine andere Maßnahme, die eben dazu dient, eine Durchsuchung eines Datenträgers zu ermöglichen? Und da sozusagen in dem Bereich ist es eigentlich noch überhaupt nicht geregelt, ob das auch im Rahmen einer Durchsuchung zulässig sein soll, weil ja dann eben körperliche Gewalt, also Zwang, ein Zwangsmittel zur Anwendung kommt, das so im Gesetz eigentlich nicht vorgesehen ist.
Aber jetzt für mich als Laien, also eine Hausdurchsuchung, ich glaube, da muss ja auch relativ viel gegeben sein, damit die zulässig ist. Selbst wenn Sie meine Hausschlüssel beschlagnahmen, können Sie nicht einfach benutzen, um meine Wohnungstür aufzusperren und alles zu durchsuchen. Also für mich ist jetzt so, das Entsperren via Fingerabdruck oder Face ID wäre für mich von der Logik her, vom Vorgehen her das gleiche, wie wenn Sie beschlagnahmen meine Hausschlüssel und durchsuchen danach meine Wohnung. Also von dem her, es ist schon ein bisschen mehr als nur herauszufinden, ist das diese Person wie bei einem klassischen Tintenfingerabdruck, den man so kennt.
Ja, genau. Also man könnte eben sagen, das ist eigentlich eine Maßnahme, das ist was ganz anderes als eine Identitätsfeststellung. Und da jetzt eben in den deutschen Entscheiden hat man das eigentlich so festgemacht, dass man wie gesagt hat, ja gut, jetzt in Kombination, wir haben einerseits eben die Grundlage für die Identitätsfeststellung und wir haben die Grundlage für die Beschlagnahme des Smartphones. Also mixen wir das zusammen und ermöglichen sozusagen beides gemeinsam, um dann eben den gewaltsamen Zugriff auf die Datenträger zu ermöglichen.
Aber die Hausdurchsuchung ist ein echt gutes Beispiel, weil ich glaube, dass also meiner Vorstellung so ein Smartphone halt mittlerweile dann doch irgendwie so ein bisschen wie meine private Wohnung ist, weil da irgendwie ganz viel drin ist, was jetzt in meiner Wohnung sich nicht mehr befindet. Also Fotos belagen halt früher zu Hause bei mir in der Wohnung, sind jetzt auf dem Smartphone, dass da eigentlich die Anforderungen mindestens genauso hoch sein müssten wie bei so einer Hausdurchsuchung. Und diese Zwangsmaßnahmen dann, die haben natürlich immer einen Richtervorbehalt, wobei sowas dann auch irgendwie standardisiert erfolgt, muss man mal sagen.
Also in der Schweiz aber nicht.
Okay, also in Deutschland hättest du dann trotzdem Richtervorbehalt, aber den Durchsuchungsbeschluss bekommst du halt und dann hast du den Beschuldigten. Und es gibt auch Fälle, also nicht selbst erlebt, aber auch schon gehört, dass Polizisten auf der Straße, ohne denen zu nahe treten zu wollen, aber die halten dir halt im Zweifel einfach mal kurz den Finger aufs Telefon oder halten es dir vors Gesicht, weil sie gerade darauf zugreifen wollen. Also die machen dann nicht so die Kaskade oder juristische Denkweise wie wir. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, ich will jetzt keinem zu nahe treten, dass er da irgendwie, aber einfach so die Macht des Faktischen, so, ne, wenn du so eine Maßnahme bist.
Ja, ich glaube, dann kriegt man natürlich, also wenn man sich da dann im Bereich des Strafverfahrens ist, dann muss man sich natürlich schon auch vor Augen führen, dass das dann, das Problematische wäre dann vor allem auch, dass dann eigentlich Realakte passieren, die dann vielleicht nicht so gut dokumentiert sind, dass man das im Nachhinein nachvollziehen könnte, wie man genau den Zugang erlangt hat zu einem Gerät. Aber ich glaube, also das sind natürlich Fragen, die sich stellen. Ich glaube, wie hier ist es sicher gut, dass man sich wie dogmatisch auch überlegt, was eigentlich im Rahmen der Durchsuchung und Beschlagnahme, was da alles noch dazugehört und dass man sich dann eben überlegt, gehört eigentlich die vorgelagerte, die Ermöglichung dieser Durchsuchung eben durch die Verwendung von biometrischen Merkmalen, kann man da noch sagen, ja, das gehört jetzt auch noch zu so einer Maßnahme hinzu oder nicht?
Aber jetzt ist die Situation in der Schweiz besser für den Betroffenen? Also hat die Polizei höhere Hürden, um das zu machen, oder tiefere als in der EU?
Also kommt drauf an. Also wir haben bei uns gibt es keinen Gerichtsvorbehalt für eine Durchsuchung und eine Beschlagnahme. Das heißt, die Staatsanwaltschaft kann das per Verfügung verfügen. Aber was wir haben, was ein sehr, sehr effektives Rechtsschutzinstrument ist, um sich sofort zu wehren, ist, dass wir bei Durchsuchungen und Beschlagnahmen, dass man da die Siegelung verlangen kann. Also wenn man wie sagt, hey, ich habe hier Anwaltskorrespondenz drauf, entweder in meinem Büro oder auf meinem Smartphone, dann kann man sagen, halt, stopp, ich möchte jetzt mein Smartphone siegeln lassen. Und dann, wenn man das rechtsgültig, also das sind die Anforderungen mittlerweile relativ hoch, dass man danach sehr genau sagen muss, wo sich welche Anwaltskorrespondenz befindet zum Beispiel oder zum Beispiel geschützte Dokumente aus wegen Zeugnisverweigerungsrechten oder so, also zum Beispiel für Journalistinnen aus dem journalistischen Quellenschutz. Und dass man dann da sozusagen sagen kann, halt, stopp, jetzt muss das Zwangsmaßnahmengericht, also auch eine unabhängige richterliche Behörde, muss da zuerst entscheiden und dann die Durchsuchung freigeben. Also ich glaube, da haben wir vom Rechtsschutz her haben wir eine sehr, sehr effektive Maßnahme, die so in den anderen europäischen Ländern, also in Deutschland oder Österreich zum Beispiel, also in Österreich hat sich jetzt was geändert, aber in Deutschland zum Beispiel, das besteht so nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt bei einer Durchsuchung zum Beispiel in einer Anwaltskanzlei, also da wird man dann mit der Siegelung zum Beispiel, wird man dann vom Zwangsmaßnahmengericht auch erwecken können, wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dass man da sagt, halt, stopp, wir können die Daten nicht anschauen.
Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Sven. Du hast vorher gesagt, ja, man sollte das Handy möglichst schnell ausschalten. Ich glaube, wenn ich heute die Leute auf der Straße fragen würde, die würden sagen, ich lasse es möglichst lange eingeschaltet, um die Polizei zu filmen, um zu beweisen, was sie falsch gemacht haben. Das würde ja genau dem entgegenlaufen, weil dann ist es eingeschaltet, dann haben sie eher schneller Zugriff auf die Daten auf dem Gerät. Also was ist jetzt besser? Eingeschaltet lassen und filmen, aufnehmen oder möglichst schnell ausschalten?
Also wir machen keine Beratung, irgendwie Beweismittel nicht zugänglich zu machen, aber wenn man halt private Dinge auf dem Telefon hat, dann ist halt jedenfalls bei iPhones der technische Sachverhalt so, dass sobald du die Telefone ausschaltest, die sich in so einen Lock-Modus, also die sind dann so stark verschlüsselt und gelockt, dass du die jedenfalls so die derzeitige Annahme und Erkenntnis auch mit diesen hauptsächlich israelischen und amerikanischen Tools halt nicht mehr knacken kannst und nicht mehr auf das Telefon raufkommst. Und selbst wenn du raufkommst, sind die Daten halt verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung funktioniert aber nur, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Da gibt es mittlerweile auch so neuere Themen, so bei Diebstahl und so weiter. Auch da ist iPhone, hat so einen Diebstahlmodus, der halt sicherstellen soll, dass wenn das Telefon feststellt, es wird geklaut, in der schnellen Bewegung oder wie auch immer, dass es sich dann ebenfalls in so einen Lock-Modus setzt, damit die hauptsächlich privaten Daten hoffentlicherweise und keine strafbaren, dass die da entsprechend geschützt werden und Dritte nicht drauf zugreifen können. Wir bleiben mal vielleicht noch kurz bei einem Thema mit Julia, was auch mit Telefon im weitesten Sinne zu tun hat, und zwar
mobilen Endgeräten.
Mobilen Endgeräten, und zwar wir hatten hier im Podcast Init7, die Verfahren um Init7 und der Beschlagnahme der dortigen Beschlagnahme Anführungsstrichen der Domains besprochen, und du hattest ja mit Monika zusammen, habe ich gehört, habt ihr einen Aufsatz geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht in der aktuellen juristischen Praxis zu diesem Thema Netzsperren. Dürfen wir für unsere Hörer mal so teaserweise hören, was ihr jetzt aus strafrechtlicher Sicht oder strafprozessualer Sicht dazu denkt?
Genau, also dagegen ist eigentlich um das Thema, dass eben Westschweizer Staatsanwaltschaften in den letzten Monaten verschiedene Internet Access Provider wie eben Swisscom oder Salt, aber auch Init7 dazu verpflichtet haben, eben gestützt auf eine Beschlagnahmeverfügung, ein einfacher Beschlagnahmebefehl, dass die sie dazu verpflichtet haben, den Zugang zu bestimmten Webseiten, eben nicht mal Domains, sondern eigentlich relativ unspezifisch zu spezifischen Webseiten mit so betrügerischen Anlageplattformen oder Fake-Webshops, und aber auch zum Beispiel in einem Wattländer-Fall, da ging es um eine Klimaschutzorganisation, wo man da dann über den Beschlagnahmebefehl versucht hat, eigentlich den Zugang zu diesen Webseiten temporär zu blockieren, um so das strafbare Verhalten zu unterbinden. Und ja, und da ist jetzt die Frage, es gab dann ein bisschen eine juristische Diskussion auch, die ist jetzt ein bisschen am Aufkommen, ob das so geht, dass eben solche Netzsperren eigentlich, was man damit bewirken will, also den Zugang zu bestimmten Webseiten über die Access Provider zu blockieren, ob das über das Strafprozessrecht, eben spezifischer über die Bestimmungen der Beschlagnahme, ob man das so von der Staatsanwaltschaft verfügen kann. Und es gab dann auch, ebenfalls in der aktuellen juristischen Praxis, gab es auch einen Artikel, bei dem relativ interessant auch dargelegt wurde, inwiefern eben so verschiedene Maßnahmen auf verschiedenen Stufen, also zum Beispiel eben gegenüber dem Access Provider, aber dann auch gegenüber der Domainregisterbetreiberin oder dem Hosting Provider, inwiefern das, man sich das eben gestützt auf die Beschlagnahme und Einziehungsbestimmungen, das möglich sein könnte. Und wir haben uns jetzt eben spezifisch auch im Hinblick auf diese Fälle jetzt, die bekannt geworden sind aus der Westschweiz, auch nochmal überlegt und eigentlich dogmatisch durchüberprüft, wie man das denn begründen würde, gestützt auf die Beschlagnahme, respektive wieso, dass das vielleicht gestützt auf die Beschlagnahme eben nicht so überzeugt, dass die Staatsanwaltschaft von sich aus Netzsperren verfügen kann. Und ich glaube, das Hauptargument, das kann man da eigentlich schon vorwegnehmen, ist eigentlich, dass in allen anderen Spezialgesetzen in der Schweiz, wo man solche die waren ja relativ umstritten, jeweils politisch die Netzsperren, wo man diese eingeführt hat, also zum Beispiel im Geldspielgesetz oder auch im Fernmeldegesetz, dass man das da dann jeweils spezifisch geregelt hat, dass man spricht ja dann nicht von Beschlagnahme von Webseiten, sondern dann eigentlich eben entweder Unterdrückung von bestimmten Inhalten oder Sperrung des Zugangs zu unbewilligten Geldspielen. Also in den anderen Gesetzen, in den anderen Bereichen ist es sehr detailliert und sehr spezifisch geregelt, in der Strafprozessordnung aber nicht.
Also dann ist die Logik, weil es in den anderen beiden Gesetzen sehr explizit genannt ist, müsste es in allen Bereichen, wo es verwendet werden soll, ähnlich explizit genannt sein.
Ja, genau. Also das ist eigentlich der Grundgedanke, ist eigentlich auch immer, wenn du eine Maßnahme hast, die eben eigentlich relativ invasiv ist, weil ja da die Meinungs- und Informationsfreiheit von verschiedenen Playern betroffen wird. Also es geht ja da nicht nur um die Access Provider, die ja eigentlich nur den Zugang zu den Webseiten bereitstellen, aber mit den Inhalten auf den Webseiten gar nichts zu tun haben, sondern vor allem auch um eben die Personen, die eben, also die Webseiten, also die verantwortlich sind für die Webseite, die dann eben unter Umständen nicht mehr abrufbar sind, dass man, wenn man so ein Instrument haben möchte, dass das eigentlich nach dem Willen vom Gesetzgeber immer spezifisch geregelt wird. Auch aus dem Grund, weil ja das Instrument an sich so umstritten war, ob das überhaupt gut funktioniert, ob da nicht immer zu viele Seiten betroffen werden etc. Und eben aus dem Grund kann man eigentlich sozusagen als erstes Argument könnte man ableiten, dass man das auch spezifisch als Netzsperre an sich oder irgendwie als Sperre, also wie man es dann nennen, man könnte auch zum Beispiel Unterdrückung von unzulässigen Inhalten oder so sprechen, aber wenn es schon in den anderen Gesetzen so spezifisch vorgesehen ist, dann wäre es ja eigentlich nicht logisch, wieso man das dann in der Strafprozessordnung nicht auch vorsehen müsste.
Also ich kenne das ein bisschen auch aus den politischen Diskussionen, weil wenn jemand für eine bestimmte Regelung kämpft, dann möchte er das in dem Gesetz, das gerade behandelt wird, am liebsten explizit genannt haben. Und da muss man auch immer wieder aufpassen, dass das irgendwie im Verhältnis stimmt. Viele Sachen sind geregelt, aber nicht vielleicht in dem Gesetz, sondern allgemeiner an einem anderen Ort und dort auch besser aufgehoben. Das ist dann teilweise sehr schwer, den Initianten zu erklären, hey, nein, es wird gemacht, aber nicht dort, wo du das jetzt intuitiv suchst, sondern ja, da gibt es übergeordnete Prinzipien, weil sonst, wenn man das jetzt das mal ein bisschen anders macht, dann wird die Rechtsauslegung wahrscheinlich ein ziemliches Chaos.
Wobei man hier eben, also am Anfang dachte ich, ja gut, auf den ersten Blick ist es eigentlich klar, weil in der Strafprozessordnung, da steht nirgends Sperre oder Unterdrückung von Inhalten, das heißt, das kann eigentlich nicht möglich sein, und wenn man sich dann eben genau sagt, da war schon interessant, auch ein bisschen die Argumentation eben eher von den Staatsanwaltschaften zu sehen, wie man das denn begründen könnte, ist eben, weil in der Strafprozessordnung allgemein eben, also dass es da die Beschlagnahme schon gibt und dass die Beschlagnahme natürlich schon auch dazu dient, eben gefährliche Objekte aus dem Verkehr zu ziehen. Also zum Beispiel könnte man sich jetzt hier schon die Argumentation anstellen, dass man sagt, ja gut, das ist eine gefährliche, also es ist eine gefährliche Online-Infrastruktur, also zum Beispiel, wenn, dass man wie dann dass man den Hosting-Account zum Beispiel von einem Täterin oder einem Täter, dass man den dann sperren lässt, gestützt auf die Beschlagnahme. Ich glaube, das wäre eigentlich gar nicht so abwegig. Oder dass man zum Beispiel eben gestützt auf die Beschlagnahme sagt, die eben ja, also die einem eben erlaubt, so Instrumente, die eben zur Begehung einer Straftat gedient haben oder noch dazu dienen, dass man die einzieht. Und da wird es schon noch funktionieren, wenn man sozusagen einen genügenden Zusammenhang hat, ja, zum spezifischen Delikt, also zur strafbaren Handlung. Also dass man eben sagt, ja, ihr müsst diese Inhalte löschen lassen oder ihr müsst den Account sperren lassen. Aber das Problem, und das war eigentlich, also finde ich juristisch sehr spannend, vielleicht müssen nicht alle so spannend finden, weil es ist ein bisschen nerdy.
Könnte stundenlang zuhören.
Nein, aber beim Internet Access Provider ist es eben so, dass das, was er macht, das hat eigentlich mit der strafbaren Handlung nichts zu tun, weil er bietet ja nur die Zugangsinfrastruktur zur Webseite an. Aber er hat jetzt, also die Täterschaft, die jetzt zum Beispiel einen Online, also einen Fake-Webshop anbietet, die hat mit den Internet Access Provider nichts zu tun. Die haben keinen Account bei denen, sondern die Internet Access Provider, die sind ja nur dazu da, den an sich völlig legalen Zugang zum Internet im Allgemeinen darzubieten. Und da könnte man jetzt eben sagen, für die Beschlagnahme, da fehlt es eigentlich an einem Objekt, an einem gefährlichen Objekt, das man beim Access Provider einziehen könnte. Wenn, dann müsste man es bei den Webseitenverantwortlichen an sich suchen oder vielleicht auch beim Hosting Provider.
Wer mehr dazu erfahren möchte, kann nochmal in den Netzpodcast 75 reinhören, was das Innet7-Verfahren betraf. Und ansonsten legen wir euch wärmstens ans Herz, die nächste aktuelle juristische Praxis zu erwerben.
Heft 9.
Heft 9.
2026.
Heft 9 2026. Und dann könnt ihr den interessanten Aufsatz von Julia dort entsprechend lesen. Erstmal herzlichen Dank für den Input und den Austausch mit dir. Und du wirst uns ja mit deiner Expertise noch über den Podcast erhalten bleiben.
Genau.
Wir kommen zum zweiten Hauptthema, und zwar der Chatkontrolle, die dann doch kommt. Auch hier der Verweis auf den Netzpodcast 76 in dem Fall, wo wir das Thema schon mal ausführlich behandelt haben. Und ich hatte damals eingeleitet mit den Worten, wir starten mit einem Blick in die EU und ausnahmsweise mal mit einer guten Nachricht. Die EU-Einigung scheitert, freiwillige Chatkontrolle endet. So war die freudige Diskussion, 76. Podcast, nun aber wieder alles auf Anfang, weil die EU-Kommission, sagen wir es mal so, mit einem Verfahrenstrick die freiwillige Chatkontrolle nun doch wieder eingeführt hat. Ganz kurz dazu, es gibt einmal die verpflichtende und einmal die freiwillige Chatkontrolle. Die verpflichtende, auch Chatkontrolle 2.0 genannt, verpflichtet den Anbieter gesetzlich, bestimmte Chats, Nachrichten, Inhalte zu durchsuchen, in der Regel nach kinderpornografischen Materialien. Ist also eine gesetzliche Pflicht, die dort auferlegt werden soll und passiert dann auf dem Endgerät als Client-Side-Scanning, bevor die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingreift. Das wird natürlich kritisiert als anlasslose Massenüberwachung und Privatsphäre. Und deshalb, wohl auch deshalb, hängt es halt gerade im Parlament fest. Deshalb kommt diese verpflichtende Chatkontrolle nicht. Und weil es die nicht gibt, hat man sich auserdacht, es gibt eine freiwillige Chatkontrolle, die Chatkontrolle 1.0 so genannt, wo der Anbieter die rechtliche Möglichkeit bekommt, die Chats durchzusuchen. Also er muss nicht verpflichtend nach Gesetz durchsuchen, sonst kann es freiwillig machen. Und dazu hat man sich überlegt in der EU, dass man die E-Privacy-Richtlinie ein bisschen aufbohrt und dort eine Möglichkeit schafft, dass das Freiwillige durch Scannen rechtlich zulässig ist. Und das endete im April 2026, hatten wir auch miteinander hier diskutiert, weil nämlich das EU-Parlament die freiwillige Chatkontrolle dann insofern gestoppt hat, dass diese nicht verlängert werden sollte. Und zwar mit dem Argument halt, dass eine anlasslose Massenüberwachung stattfindet und die Privatsphäre betroffen ist, wenn hier private, große Hyperscaler sämtliches Material, ich sag mal, vorauseilend schon durchscannen. Die Schweiz ist insofern davon betroffen, weil natürlich die großen Anbieter, die großen Hyperscaler haben jetzt keine eigenen Server, die nur den Datenverkehr der Schweizer entsprechend speichert und endet auch nicht an der Grenze, sondern geht natürlich auf EU-Server und dann wird da einfach komplett durchgescannt.
Wobei du hast ja vorher gesagt, es findet auf dem Kleingerät statt, das eigentlich noch bevor die Daten auf den Hyperscale, auf den Server sind, oder?
Genau, es kann, glaube ich, auf beidem, es kann sowohl auf dem Gerät stattfinden, als auch dann üblicherweise wird es dann, also wenn du eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hast, muss es natürlich auf dem Gerät stattfinden, bevor die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stattfindet. Ansonsten der meiste Datenverkehr wird höchstwahrscheinlich nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sein.
Und was man natürlich sagen muss, jetzt egal ob das 1-0 oder 2-0 ist, also die technische Infrastruktur oder die Codezeilen im Programm, die es dazu braucht, sind in beiden Fällen die gleichen eigentlich. Im einen Fall dürfen sie sie laufen lassen, im anderen Fall müssen sie sie laufen lassen. Also wenn mal das System 1-0 bei allen Anbietern ziemlich gut etabliert ist, ist es rein technisch gesehen eine einfache Sache, das auf 2-0 umzustellen.
Genau, die Rechtsgrundlage ist dafür halt eine andere.
Ja.
Bei dem einen ist es freiwillig, da dürfen sie es machen, was sie halt auch tatsächlich machen. So, insbesondere im Hinblick auf diese kinderpornografischen Inhalte, aber natürlich kann das auch ausgeweitet werden auf andere Inhalte. Also wenn jetzt ein amerikanischer Präsident findet, dass bestimmte politische Äußerungen nicht opportun sei, dann kann man halt natürlich auch so eine Inhalte rein theoretisch scannen und könnte die dann bei der Border Control hinterlegen und sagen, ja, der Jörg hat sich hier linkspolitisch geäußert und
Antifa. In Amerika genau. Muss das Stichwort einfach Antifa sein, dann kannst du dort alles reinwerfen.
Genau. So, vielleicht an Julia die Frage, wir haben ja gerade schon so angefangen zu diskutieren, was eigentlich so schlimm an der Chatkontrolle ist. Vielleicht hast du da so einen auch strafrechtlich strafprozessualen Einwurf oder Idee.
Ich glaube, das Interessante ist natürlich an dieser Maßnahme eigentlich, dass es ja im Kleid auch wieder ein bisschen daherkommt, als wäre es eine Maßnahme von Privaten, also natürlich von den Anbietern in dem Sinne. Und dass man jetzt sagt, das sei freiwillig, aber das Ding oder die Funktionsweise dieser Maßnahme der Chat-Kontrolle ist an sich ja natürlich so, sie funktioniert nur, wenn man die vertrauliche Kommunikation von allen Kundinnen und Kunden durchscannt. Und das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man eine klassische Maßnahme hätte, die spezifisch auf eine Person ausgerichtet ist, bei der eben zum Beispiel ein Anfangsverdacht oder sonst konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass da objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass da ein Verdacht besteht. Und das macht die Maßnahme so speziell und das ist auch eigentlich, es macht sie so sensibel in dem Sinne, dass eben die Kommunikation von so vielen Personen gescannt wird, ohne dass dafür eigentlich vorgängig Anlass besteht.
Also man müsste eigentlich hoffen, dass dieses Kontrollprogramm permanent beweist, dass ich unschuldig bin. Es überprüft alles und muss jederzeit sagen, nee, das ist harmlos, was der Mäder da durch den Äther schickt. Also mein Nate soll permanent sagen, der Mäder ist unschuldig und falls es mal das nicht macht, bin ich bereits in den Mühlen.
Und das ist eigentlich verkehrte Logik, weil du nicht selbst beweisen musst, dass du unschuldig bist, sondern dass in der Regel, so kennt man es klassischerweise, muss der Staat beweisen, dass du schuldig bist. Okay. Und da entstehen natürlich auch so spezielle Dynamiken zwischen Staat und Privaten in dem Sinne, dass jetzt hier eben private Anbieter natürlich eine Aufgabe übernehmen, die eigentlich ist es Strafverfolgung klassischerweise, das ist eine der ganz klassischen Aufgaben des Staates, die man natürlich eben durch auch die Vermischung oder den technologischen Fortschritten, die Abhängigkeiten, die da entstehen, natürlich immer mehr auch überwälzt wird auf private Anbieter, weil sie auch die einzigen sind, die eben zum Beispiel die Verschlüsselungen aufheben können. Also der Staat, der hätte gar nicht die Power dazu da.
Also damit werden die Anbieter zum Teil des Systems, wenn man jetzt mal auf die andere Sprechweise ein bisschen das rübermodelt.
Und spannenderweise freiwillig. Also sie müssten ja nicht, wenn sie halt eigentlich könnten sie als Anbieter sagen, wir sind hier bloß Durchleiter. Und Julia hat es ja gesagt, dass normalerweise ist das Aufgabe, also es ist eine ureigene staatliche Aufgabe, dass Strafverfolgung vom Staat erfolgt. Dann gibt es halt einen Anfangsverdacht oder einen dringenden Tatverdacht. Dann gibt es verschiedene Verdachtsstufen und daraufhin haben die dann die Möglichkeit, an den Privaten heranzutreten. Aber hier besteht halt aus welchen Gründen auch immer das Interesse, dass halt die privaten Anbieter so ein bisschen noch vor Hilfspolizei irgendwie sind und hier mithelfen. Also durchaus auch in der Thematik spannend.
Ja, extrem spannend. Ich glaube, es wäre auch natürlich noch spannend, wenn man sich das überlegt oder wenn es da jemals so eine Entscheidung kommen könnte, eben zum Beispiel von einem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wäre es da sehr spannend auch zu überlegen unter Verhältnismäßigkeitsgründen, ob das überhaupt gerechtfertigt werden könnte, weil so viele, also anlasslos so viele Personen betroffen sind, ohne dass man sich ja an dem Punkt schon in einem Strafverfahren befindet, weil da eigentlich die Anforderungen dann extrem streng werden, ob man das begründen könnte oder nicht.
Also wenn wir alle Menschen ins Gefängnis stecken, dann wäre jeder Verbrecher auch in Haft, also das funktioniert doch bestens. Aber Sven,
du hast komische Ideen, Jörg.
Aber Sven, wie konnte das passieren? Wir haben gejubelt in dem Podcast da. Was ist passiert?
Ja, wir haben wahrscheinlich zu laut gejubelt und daraufhin hat sich die EU gedacht, sie will unseren Jubel ein bisschen unterbrechen. Und wir waren ja beide mal Politiker und wissen, wie es so mit der Sommerpause, wenn so das Parlament langsam in die Sommerpause geht und dann auch nicht jeder Kollege mehr da ist. Und so war der Fall auch hier. Da gab es also im EU-Parlament schon politischer Verfahrenstrick. In der letzten Sitzung des Parlaments vor der Sommerpause eine Beratung zu diesem Thema. Und dann ist es halt im EU-Parlament so, anders als jetzt in den nationalen Parlamenten, wie wir die kennen, dass halt Parlamentarier schon in die Sommerferien fahren, weil in unterschiedlichen Ländern die Sommerferien unterschiedlich anfangen. Also ist halt auch nicht jeder EU-Parlamentarier mehr da. Und in Artikel 294 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU, habe ich mir heute auch zum ersten Mal angeschaut, haben wir euch in den Shownotes verlinkt, wenn jemand reinschauen möchte.
Ich kann mich nur noch an die Abkürzung erinnern aus dem Studium, AEUV.
Genau, genau. So war es. Da könnt ihr also gerne mal reinschauen. Artikel 294 macht halt, Jörg kennt das so vom Gesetzgebungsverfahren, regelt halt so erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung und den Vermittlungsausschuss, also wie die Verfahrensregelung des Gesetzgebungsverfahrens im EU-Parlament sind. Und nachdem im April ja die Verlängerung abgelehnt wurde, hat dann also überraschenderweise die EU-Parlamentspräsidentin und EVP-Politikerin Roberta Metsola sich doch wieder für eine Übergangslösung der freiwilligen Chatkontrolle ausgesprochen. Und daraufhin haben dann die EU-Staaten einen Beschluss gefasst, nachdem es abgelehnt wurde, einen Beschluss gefasst, dass es doch verlängert werden soll, die Übergangsregelung. Und die wurde dann mittels eines mit der EVP-Fraktion wohl im Eilverfahren dann doch noch bemüht, um diese vor der Sommerpause ins Parlament zu bringen. Und im Parlament ist dann beschlossen worden, in der letzten Sitzung vor der Sommerpause 276 Ja-Stimmen zu dem Vorschlag, 314 Gegenstimmen und 17 Enthaltungen.
Also Mehrheit gegen diesen Ordnungsantrag, das doch so zu machen.
Genau, eine Mehrheit von 314 Stimmen war gegen diese Übergangsregelung in der zweiten Lesung. Und die haben höchstwahrscheinlich nicht gejubelt, weil sie schon wussten, was auf sie zukommt. Denn es gibt in dem gesagten Artikel 294 eine Regelung, dass in einer zweiten Lesung die Ablehnung mit der absoluten Mehrheit der Parlamentarier erfolgen müsse und das wären 361 Stimmen. Wenn nicht die absolute Mehrheit des Parlaments in der zweiten Lesung dagegen stimmt, dann ist dieser Vorschlag angenommen. Sodass es also dazu kam, da fehlten, ich habe es vorher ausgerechnet, kann es nicht so schnell rechnen als Jurist, 74 Stimmen, also 74 Parlamentarier hätten mindestens noch da sein müssen.
47 hast du da in den Shownotes.
47, genau. Was habe ich gesagt?
74, oder ich habe es falsch gehört.
Also 47, genau, 47 ist richtig. Diese Juristen und Zahlen, funktioniert gar nicht. 47 Parlamentarier hätten noch da sein müssen. Also ein Verfahrenstrick, der hier erfolgt ist, ist rechtlich natürlich zulässig. Politisch ist so die Frage, ob man da so agiert. Der Europäische Rat, die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat müssen noch zustimmen, dürfte Formsache sein. Was denkt ihr so als Julia, als Nicht-Politikerin, Jörg als Politiker, Ex-Politiker, Nationalrat.
Also ja, es gibt diese Verfahrenstrick, wie man etwas reinbringen kann etc. Im Nationalrat war immer so ein bisschen die Angst, wenn man wusste, dass am Morgen, bis die erste Abstimmung kommt, es eine Zeit gehen kann, dann musste man nicht als Erster da sein, da konnte man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde später kommen.
Aber hätte man jetzt aber nicht den Trick gemacht, jemanden schnell noch.
Dann hättest du dort den Trick gemacht, dass du schaust, dass deine Leute unterstützen, schon alle ganz am Anfang da wären, dann machst du einen Ordnungsantrag, ein Geschäft, das du durchbringen willst, ganz vorne auf die Traktandenliste zu nehmen, möglichst schnell zur Abstimmung zu bringen und dann ist es halt mit den Anwesenden das mehr unter Umständen ein anderes, als wenn alle, die dann irgendwann auch mal kommen. Und darum schaut das Präsidium der verschiedenen Fraktionen immer zu sagen, Leute, ihr seid pünktlich da und nicht erst um 9. Es gibt so ein paar Tricks, aber jetzt, dass man für eine Ablehnung in der zweiten Lesung ein qualifiziertes Mehr braucht und nicht nur das relative Mehr, das wäre mir jetzt aus der Schweizer Politik nicht bekannt.
Ich muss aber auch sagen, ich hatte so wenig Europarecht, dass ich mich da...
Sei dir verziehen.
Leider, dass ich mich da nicht mehr dazu äußern würde, ob das System jetzt gerechtfertigt finde oder nicht. Aber ich meine, es ist natürlich schon, also es rein, wenn man sich überlegt, was das für eine Tragweite jetzt eigentlich dann doch hat, dass man das vielleicht ein bisschen schlauer platzieren hätte können. Vielleicht ist das da auch irgendjemandem durch die Lappen gegangen, dass man da einen Finger drauflegen müsste und die ein bisschen strenger sein muss mit der Ferienkontrolle bei den Parlamentarierinnen.
Ja, da könnte aber jetzt auch so als ehemaliger Politiker als Einschätzung, also jeder weiß ja, was auf dem Traktandum steht oder auf der Tagesordnung steht und ist halt von den großen Fraktionen EVP und Sozialdemokraten beschlossen worden oder wohl auch dann so entschieden worden, dass man es auf die Tagesordnung bringt. Ich gehe davon aus, dass die hauptsächlichen Parlamentarier wissen, dass man da ein qualifiziertes Mehr für die Ablehnung braucht und dass einfach der Druck auch aus bestimmten Kreisen da zu groß war, mehr zu sagen, man hat die freiwillige Chatkontrolle nicht und ist dann politisch gezwungen, sich über die verpflichtende Chatkontrolle zu einigen, was ja auch möglich ist. Also wenn es eine gesetzliche Grundlage gibt mit ordentlichen Regelungen, mit vielleicht mit bestimmten Verdachtsstufen oder mit dem Schutz der Ende-vor-Ende zur Verschlüsselung oder wie auch immer, kann man ja sagen, ist ja durchaus ein politisch legitimes Thema, dass man die Kommunikation überwacht. So finde ich es in den so zwischen Checks und Balance zwischen den verschiedenen Gewalten irgendwie ein bisschen unseriös so zu agieren.
Definitiv. Also ich würde jetzt gesagt haben, wenn Sie keine Ahnung, welche Subventionen so jemand sich rantricksen konnte, ja, aber so grundlegende Arten, wie wir mit Rechtsauslegung, wie wir mit Verdacht oder Unschuldsvermutung umgehen, dass man es nötig hat, da dort die Tricks anzuwenden, das ist...
Boah. Ich glaube, auch dafür ist das Thema eigentlich einfach zu groß, eigentlich, ja. Dass man sich da dann irgendwie durchschummeln möchte.
Also da sollte sich die EVP, wenn also jetzt die EVP-Variante der EU, nicht die Schweizer EVP und all die da mitgemacht haben, also... Aber ja, gelebte politische Realität.
Für uns im Podcast insofern gut, dass wir das weiter im Podcast gegebenenfalls behandeln können, wenn es da Änderungen gibt, inhaltlich sicherlich kritisch begleitend. Und es soll ja auch so sein, dass so eine Themen eigentlich eine breite öffentliche Diskussion brauchen, um dann zu einer politischen Entscheidung zu kommen. Nach diesen zwei Jura-Themen, lieber Jörg, hast du uns noch etwas Technik mitgebracht, und zwar aus über dem großen Teich.
Ja, genau. Ich möchte euch ein bisschen einen Überblick geben zum Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum aus den Staaten, und ein bisschen Jura wird wahrscheinlich doch noch kommen, weil es in dieser Art zum Glück so in Europa, im Allgemeinen in der Schweiz im Speziellen, nicht funktionieren könnte. Aber einfach mal, dass ihr mal ein bisschen merkt, was andere Länder, andere Einstellungen zu dem Thema haben und andere Denkweisen. Der Aufhänger für mich ist eine Berichterstattung, die ich gesehen habe, zu sogenannten Flock-Kameras. Flock ist der Hersteller und der stellt Kameras her, die spezialisiert sind, Kennzeichen zu lesen. Also Autokennzeichen stehen im öffentlichen Raum, natürlich in der Nähe von Straßen etc., zeichnen alles auf, was da vorbeifährt, versuchen die Schilder zu erkennen, das auszulesen und natürlich dann entsprechend auch abzugleichen. Die Technologie als solches, die gibt es schon lange, Zeichenerkennung, also so Zahlen und Buchstaben erkennen, das ist auch nicht das Neueste. Solche Systeme gibt es auch in der Schweiz an vielen Orten und auch viele produktive Systeme, Scanner etc., die nutzen das. Was jetzt bei diesen Flock-Kameras neu ist, sie sind untereinander vernetzt. Also es gibt einen großen Server oder mehrere dieser Firma, wo die Daten zusammenlaufen. Sie nutzen KI, um die Daten auszulesen. Und wenn man schon das Nummernschild sieht, dann sieht man ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, und das machen sie. Das heißt, sie versuchen auch das Automodell zu erkennen, die Farbe, Aufschriften, Kleber bis hin zu Kratzern oder irgendwelchen, ja, markanten Veränderungen des Autos, die es erlauben, ein Auto zu identifizieren, auch wenn jetzt das Nummernschild nur teilweise oder gar nicht sichtbar ist. Es gibt unterdessen weit über 100.000 Kameras dieser Art, und sie sind häufig in ganzen Gruppen organisiert. Also ein Stadtgebiet hat dann mehrere, ein paar Kreuzungen auseinander, sodass man nicht nur an einem Ort etwas feststellen kann, sondern man kann dann mit ein bisschen Logik dahinter auch den Fahrweg des Autos nachvollziehen. Also man kann wirklich ganze Profile erstellen etc. Man kann das auch nutzen, wohin sie abgebogen sind, welchen Weg sie nutzen. Das heißt, die Polizei könnte das auch live nutzen, um herauszufinden, wohin muss ich jetzt meine Polizeiwagen schicken, um den Täter, den Verdächtigen, möglichst schnell zu stellen. Entsprechend arbeitet diese Firma auch sehr stark mit Polizeibehörden zusammen, den Lokalen. Die sind natürlich sehr froh darum, dass sie, wenn sie irgendwo wissen, ein Auto ist gestohlen oder es wurde in Zusammenhang mit einem laufenden Verbrechen irgendwo gesehen, dass sie diese Nummer eingeben können ins System und relativ schnell rausfinden, wo befindet sich das Fahrzeug und hoffentlich auch der Täter darin.
Die haben dann einen Zugang zu diesem Flock-Server.
Also das wird ihnen als Service angeboten. Also sie können nicht, glaube ich, nicht direkt die Flock-Server bearbeiten, aber okay. Das ist so wie eine Google-Suche. Wo ist die Anwaltspraxis von Sven? Können die Angaben, wo ist das Auto mit der und der Kennzeichnung? Und dann wird das ganze Netzwerk abgefragt, über den ganzen, was sie so halt zur Verfügung haben, und da kommen die Antworten raus.
Schöne Welt, oder?
Schöne Welt. Es gab aber auch schon natürlich Verwechslungen, weil die Polizeibehörden die falsche Kennzeichennummer eingetippt haben. Und das führte dazu, dass ein Journalist, ohne dass er es gemerkt hat, wo vor mehrere Tage lang von diesem Flock-System verfolgt wurde und dann nach etwa mehreren Tagen aufgefunden wurde und plötzlich 4 Polizeiautos mit Besatzung ihn angehalten und verhaftet haben. Wie gesagt, weil seine Kennzahl, also irgendeinen Vertipp, einen Vertipper gehabt, einen Zahlendreher bei der Eingabe. Jetzt, als private Firma möchten wir natürlich viele Kunden haben und jetzt ist es ganz witzig, Einkaufszentren gehören auch zu den Kunden von Flock. Die wollen wahrscheinlich ein bisschen wissen, so wegen, wer parkt bei ihnen und wer nicht. Und sogenannte Nachbarschaftsvereinigungen, Homeowner Association, HOA. Und falls ihr das noch nie gehört habt, schätzt euch glücklich. Das ist in den USA ein verbreitetes Modell in den Suburbs. Das ist so ein Quartierverein, der dafür sorgt, dass sich alle im Quartier auch wirklich gut und artig benehmen. Gut und artig benehmen heißt zum Beispiel, dass der Grüncontainer nur am Donnerstag frühestens ab 9 Uhr und maximal bis 13 Uhr draußen sein darf, maximal ein Auto vor der Garage geparkt sein muss und das Garagentor bitte sehr in einem dezenten Blau oder Grün gestrichen sein muss und dass die Farbe auch nicht abgeblendet. Also wenn ihr jemals Probleme gehabt mit einer Baubehörde in der Schweiz, dass sie irgendwie zu pingelig war, ihr wisst nicht, wohin das führen könnte. Und die nutzen natürlich gerne diese Flock-Kameras, um ihre persönliche Überwachung ihres eigenen Quartiers, damit auch ja nicht die falschen Leute sich doch auch ja nicht falsch benehmen, auch mit einzubeziehen.
Also da eigentlich auch wieder freiwillige Überwachung der gesamten Nachbarschaft.
Ja, und das merkt man also im Allgemeinen. Also in Amerika darfst du ja in der Öffentlichkeit jeden fotografieren und filmen, den du willst. Also nicht wie in Europa, wo du das Recht auf das eigene Bild hast. Also dass dir jemand eine Kamera ins Gesicht hält, das ist in Amerika völlig normal. Und dann ist natürlich auch die Hemmschwelle niedriger, solche öffentliche Kameras noch weiter zu nutzen. Und diese Flock-Kameras sind jetzt so eine Bewegung in diese Richtung. Jetzt gibt es aber unterdessen langsam in den USA auch Leute, die und immer mehr, die sagen, hey, warte mal, das führt zu weit. So eine einzelne Überwachungskamera ist ja okay, aber wenn die als Netzwerk funktionieren und eben nicht nur die Nummern anschauen, sondern auch noch Farbe, Modell etc., am besten noch KI etc., dann geht das in die falsche Richtung. Unterdessen gibt es entsprechend ein Projekt, das heißt die Flock.me, wo die Leute aufgefordert werden, solche Flock-Kameras zu kennzeichnen. Also das ist OpenStreetMap, so Google Maps-artig. Da hat es eine, da hat es eine, da hat es eine, damit mal die Leute sich des Themas bewusst werden und auch sich eine gewisse Vermeidungsstrategie aneignen könnten. Und anscheinend gab es schon Leute, die dann aufgrund dieser Standorte gewisse nicht ganz legale Sachbehandlungen, also sie haben gewisse Kameras deaktiviert auf relativ grobe Art und Weise.
Also grob wäre sicherlich eine Sachbeschädigung, aber wir hatten ja im Vorgespräch, du hast erwähnt den Kaugummi, war wohl auch so ein Beispiel, ne?
Also das habe ich euch verlinkt von Netzpolitik.org. Das ist in Deutschland, gibt es ja auch immer mehr Überwachungskamera auf einem ganz anderen Level, aber da gibt es Leute unterdessen, die gezielt gebrauchten Kaugummi entsorgen auf den Linsen von Kameras. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ist das Sachbeschädigung, wenn ich die Kamera ergänze um einen Kaugummi?
Es kommt sicherlich darauf an, wo du den hinklebst.
Wie fest du ihn hinklebst und ob er permanent da bleibt oder ob du ihn wieder wegkriegst.
Ja, genau. Könnte also keine, also man kann es jetzt nicht empfehlen, muss man jetzt auch mal klar sagen, machen, dass jetzt nicht ihr alle rumrennt da draußen und Kaugummis auf Kameras klebt. Aber rein juristisch betrachtet braucht es bei einer Sachbeschädigung, was es sein könnte, braucht es dann halt eine Substanzverletzung und dann könnte die Frage sein, ob überhaupt die Substanz der Kamera verletzt ist, wenn du den Kaugummi, also jetzt relativ einfach, wieder von der Kameraoberfläche wegbekommst.
Also das wäre so, wenn ich einem Restaurant den Fernseher ausschalte, dann beschädige ich den ja auch nicht, den kann man relativ einfach wieder in Betrieb nehmen.
Man muss da vielleicht schon noch ein bisschen aufpassen, weil sobald man sagt, man macht halt die Kamera unbrauchbar, was man ja eigentlich macht, weil man sie ihren Zweck ja verunmöglicht und der Zweck von der Kamera ist ja aufnehmen, wenn der dann nicht mehr möglich ist, dann könnte man da vielleicht sich zumindest in der Grauzone, also nicht so empfehlen.
Ja, also könnte man in einem Datendelikt möglicherweise sein? Dass man im Hinblick so auf Datenveränderung oder so eine Sachbeschädigung bleibt es vermutlich
ja,
nicht.
Ja, nein, weil da müsstest du ja irgendwie Daten zerstören oder Daten und nur wenn du Daten unterdrückst, das würde jetzt noch nicht reichen, um irgendwie Daten, also für die Datenbeschädigung würde das, glaube ich, noch nicht reichen.
Also wir empfehlen es nicht zu machen.
Nein.
Vorsichtig.
Also es gibt auch noch andere Gegenbewegungen in den USA. Eine der bekanntesten Bürgerrechtsbewegungen ist ACLU. Und die setzt sich sehr stark für die Bürgerrechte ein und die ist auch daran, Kampagnen gegen gewisse Maßnahmen, jetzt auch diese Flock-Kameras zu führen. What the Flock oder, nein, Get the Flock Out ist der kreative Name dieser Kampagne. Und was noch sehr speziell ist, in Amerika, es gibt so unfreiwillige Verbündete. In den USA gibt es eine große Differenz zwischen der Federal Police, also der Polizei auf nationaler Ebene, und der State Police, also den auf den Bundesstaatenebenen. Jetzt würde man denken, ja, warte mal, die vertreten ja das gleiche Recht, die arbeiten garantiert zusammen. Jein. Amerika ist politisch sehr geteilt und wenn jetzt der Bundesstaat und die Washington nicht die gleiche politische Farbe haben, da kommt es sehr oft vor, dass die staatlichen Polizeien sehr ungern mit der Bundespolizei zusammenarbeiten, speziell in den Themen Einwanderung etc. Und da diese Flock-Daten und auch andere Kameradaten sehr gerne auch von den Einwanderungsbehörden benutzt werden, um die Leute aufzufinden, verzichten jetzt gewisse blaue, also demokratisch geführte Staaten, aber auch Städte, lieber auf dieses Netzwerk an Daten, als dass sie es implizit dadurch auch der Bundespolizei, der Einwanderungsbehörde zur Verfügung stellen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, das könnte ich mir in der Schweiz nicht vorstellen, dass eine Kantonspolizei die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei verweigert.
Ja, also das fühlt... Das klingt jetzt auch auf den ersten Blick ein bisschen fremd, weil man sich also bei uns ist eigentlich klar geregelt, dass entweder ist die Kantonspolizei respektive liegt eine kantonale Zuständigkeit vor, also sind die Kantonspolizeien zuständig und dann nur für spezifische Delikte in der Regel kommt dann die Bundespolizei zum Einsatz. Aber es gibt auch Verbundsysteme in dem Sinne, dass man sich da zum Beispiel das AFIS, also das Fingerabdrucksystem, das wird über das Fedpol also abgewickelt und da arbeiten die dann nahtlos zusammen. Das heißt, die Kantonspolizei, die darf dann beim Fedpol abfragen und da wird dann gemeinsam auf die Ressourcen zugegriffen. Also wir haben ja auch, also ich habe das Gefühl, in der Schweiz arbeiten sie immerhin noch in sozusagen auf dasselbe Ziel, in dieselbe Richtung miteinander.
Ja, auch in Deutschland ist die Zusammenarbeit deutlich ausgeprägter. Da gibt es halt Rechtsgrundlagen für die Datenübermittlung und auch verschiedene Zusammenarbeitsebenen zwischen Bundesebene und den einzelnen Bundesstaaten, die da auch so Austauschtreffen haben. Das ist, glaube ich, so eine Besonderheit, dass Bundespolitik und Bundesstaat USA nicht zwingend mit dem jeweiligen Staat zusammenarbeitet.
Und ich möchte jetzt noch ein verwandtes Thema aufbringen, auch Kameras, um einfach zu zeigen, wie absurd im Moment die Situation ist. In Amerika sind Türkameras sehr populär. Also im Eingangsbereich von fast jedem oder einem Drittel, sagt man, der Häuser hat irgendeine Kamera. Und die funktioniert nicht nur auf Knopfdruck, sondern die ist permanent am Filmen und anschauen, wer da gerade kommt, um auch Postboten abzufangen und zu sehen, ah ja, Paketposte, ja, lege es dorthin etc. Aber natürlich auch zur Verbrechensbekämpfung, Verhüten von Einbrüchen etc. Die beliebteste Kamera ist Ring von Amazon, die wird millionenfach schon verkauft, weltweiter Absatz 1,4 Millionen Stück pro Jahr. Soweit okay. Und jetzt gibt es da ein schönes Feature bei dieser Ringkamera. Also die sind privat installiert. Die sogenannte Search Party, Suchparty. die Idee ist, dass wenn man irgendwo das Haustier wegläuft oder irgendetwas vermisst, dann kann man die Kameras in der Nachbarschaft aktivieren, um zu schauen, ob der eigene Hund dort vorbeigerannt ist, in der Hoffnung, ihn schneller zu finden. Diese Funktion wurde beim Super Bowl dieses Jahres beworben in einem extrem teuren Werbespot, voll auf Emotion gemacht. Hey, eure Haustiere sind schneller wieder bei euch zu Hause. Ja, das hat sich als Rohrkrepierer erwiesen. Die Leute haben nicht plötzlich gemerkt, hey, was, wie bitte? Unsere Kameras teilen die Daten mit allen. Was soll das? Ja, Amazon muss hier zurückkrebsen, muss sich entschuldigen. Sie mussten zugeben, dass diese Funktion per Default überall aktiviert ist. Also man muss aktiv sagen, nein, meine Türkamera soll diese Daten nicht ins Netzwerk einspeisen. Ja, das war eine rechte Katastrophe für Amazon. Sie hat auch eine Zusammenarbeit mit Flock, die zu diesem Zeitpunkt geplant war, abgebrochen. Man kann jetzt nicht sagen, aus diesem Grund, aber wahrscheinlich wurde es ihnen langsam doch zu heiß. Aber, und das hat mich aus den Socken gehauen, es gibt noch etwas Derberes. Man kann diese Ringkameras in sogenanntes Neighbors by Ring Programmen einbinden, Nachbarn bei Ring. Dann gibt man der lokalen Polizeibehörde Zugriffe auf die eigene Türkamera. Die würde ja dann helfen, wenn ein Einbrecher da ist und man selber weg ist in den Ferien oder wo auch immer, würde ja helfen, das Verbrechen schneller zu klären. Wohlgemerkt haben diese lokalen Polizeibehörden dann natürlich permanent Zugriff, was bei dir zu Hause passiert, können das auch für andere Ermittlungen nutzen. Und ja, gewisse haben das wiederum mit der Einwanderungsbehörde geteilt und die haben das wiederum gebraucht, um gewisse Leute dingfest zu machen und auszuschaffen. Wohlgemerkt, dieses Programm, dem musste man explizit zustimmen. Aber für mich wäre das, wie bitte, ihr habt bei euch zu Hause in der Wohnung eine Kamera und ihr gebt der Polizei Zugriff auf diese Kamera. Also ich kann mir das nicht vorstellen in der Schweiz. Was meint ihr dazu? Würdet ihr das jemals installieren bei euch?
Also ich habe ein hohes Vertrauen in Schweizer Strafverfolgungsbehörden, ehrlicherweise, und auch an, also auch an den Rechtsstaat. Gleichwohl finde ich, dass Privatsphäre halt ein hohes Gut ist in der Demokratie. Der Staat muss nicht alles von dir wissen und der soll auch nicht alles von dir wissen. Und ich könnte mir also nicht vorstellen, in dem Fall freiwillig mit der Polizei etwas zu teilen oder Kameradaten zu teilen.
Ich sehe halt auch da den persönlichen Vorteil sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht so, was man dann als Person selbst, als Individuum davon hat, weil du ja nicht in dem Sinne, sehr unwahrscheinlich, dass du profitierst, aber wenn du natürlich selbst findest, man kann natürlich schon die Haltung haben, ich habe nichts zu verbergen und ich möchte alles mit der Welt und auch den Behörden teilen, dann dürfte man das natürlich. Ja, aber wenn sich dann eine Straftat darunter befindet und man alles gemacht hat, dass man sozusagen die Daten rechtmäßig, also nach Datenschutzgesetz eingehalten, erhoben hat, dann dürfte man das dann danach auch im Strafverfahren verwerten.
Ja, dann hätte man aber, also komischerweise schließen wir ja alle unsere Türen ab, also unsere Wohnungstüren. Also mit dem Prinzip könnte man ja sagen, komm, wir machen alle Türen auf, da kann dann jeder rein, der Nachbar, die Polizei, und das Thema des Teilens der privaten Kameradaten mit der Polizei hat ja auch eine strafprozessuale Komponente, weil auf einmal, wir hatten vorhin schon mal das Thema, auf einmal Dritte, Private zu so einer Hilfspolizei oder Vorpolizei werden und hier dann ja Daten über Private für möglicherweise staatliche Strafverfolgungsmaßnahmen bereitgestellt werden.
Genau, also dass man eigentlich private Überwachungen hat, die daneben potenziell auch für in der Strafverfolgung verwendet werden können. Und man, also das Paradebeispiel sind eigentlich die Dashcam-Kameras an den Autos, die eben konstant eigentlich die Fahrten aufzeichnen. Und da ist mittlerweile eigentlich so die Lage in der Schweiz, dass man wie sagt, wenn du als Privatperson diese Aufnahmen selbst rechtmäßig beschafft hast, also wenn du dich ans Datenschutzgesetz gehalten hast, wenn du die Grundsätze eingehalten hast, der Erkennbarkeit und nach Treu und Glauben etc. oder wenn du eben die Einwilligung eingeholt hast und die Daten rechtmäßig erlangt hast, was du ja beim Auto in der Regel nicht haben willst, weil du ja die Personen rundherum, die du filmst, nicht kennst, du hast sie nicht um Einwilligung gefragt.
Du hast auch nicht informiert.
Also genau, also wenn man es theoretisch rechtmäßig erlangt hätte, dann dürfte man es dann auch im Strafverfahren verwerten, aber meistens ist es dann so, dass es rechtswidrig beschaffte Beweismittel wäre, die man dann im Strafverfahren verwenden würde. Und die dürfen grundsätzlich nicht verwendet werden im Strafverfahren, außer es handelt sich um eine schwere Straftat. Also da hat man immerhin in der Schweiz eigentlich eine relativ solide Grenze sozusagen, wo man, wie sagt, nicht alles, was der Private darf, das darf dann automatisch auch ins Strafverfahren einfließen.
Ja, und das habe ich in meinen Berichten dazu auch gelesen. Also ich finde, die Situation in Europa, in der Schweiz ist hier wesentlich besser. Man hat eine gewisse kritische Distanz zu solchen 24-Stunden Aufnahmegeräten im öffentlichen Raum wie auch im privaten Raum. Es gibt gewisse Regeln, eben es muss ein gewisser Schweregrad da sein. Das finde ich auch sinnvoll. In Amerika ist es aus ihrer Tradition heraus nicht der Fall. Wird jetzt aufgrund von KI und alles vernetzten Cloud etc. noch derber. Und jetzt fängt sich da auch dann eine gewisse Gegenbewegung zu bilden, die sagen, hey, warte mal, das, also in dem Maße, das ist sogar uns zu viel. Also von dem her, ja. Und für alle, die es noch nicht gehört haben oder das, die eine Firma noch hören wollen, ja, Palantir ist da indirekt auch mit drin, nicht bei der Erhebung der Daten, sondern sie, das ist so die Standardfirma, die dann die Daten untereinander vernetzt. Es gibt noch viele andere Datensätze, nicht nur Videodaten, sondern auch Handydaten, Kreditkartendaten etc. etc. Und Palantir ist vor allem bekannt dafür, dass sie diese miteinander verknüpfen kann, um dann wirklich die Totalüberwachung hinzukriegen. Aber auch da gibt es immer mehr Polizeibehörden, Staaten, öffentliche Behörden, die sagen, hey nein, da machen wir nicht mehr mit, weil sie schlicht auf Palantir nicht mehr vertrauen und merken, dass das Grundvertrauen, das die Gesellschaft ja in die Öffentlichkeit haben soll und in die Behörden, dass der Schaden, der dadurch entsteht, eigentlich viel gewichtiger ist als den Nutzen, den man durch diese Art von Fahndungsmethoden überhaupt erhalten könnte. So viel zu dem Thema, ein kleiner Blick über den großen Teich und wir kämpfen zu Kurznachrichten und Fundstücken.
Und ich starte diese. Die Bundeskanzlei hat der Firma Apps with Love AG den Zuschlag für die Entwicklung der Bundesrats-App erteilt. 325.000 Franken stehen für die Konzeption und Realisierung der App zur Verfügung und weitere 3,2 Millionen über eine Laufzeit von 10 Jahren. Na, dann hoffen wir mal auf viel Love bei der Bundesrats-App. Ihr findet die Meldung in den Shownotes.
Die Schweizer Wettbewerbskommission hat eine Vorabklärung gegen Google eröffnet, um die Abschaffung der Funktion Choice Screen auf Android-Geräten in der Schweiz zu untersuchen.
Und von meiner Seite, die Altersverifikations-App der EU wurde erneut geknackt. Wir haben schon mal darüber berichtet, dass das im April passiert ist. Aber auch die abgedatete, aktualisierte Version wurde kurzerhand wieder ausgehebelt. Die Links dazu in den Shownotes. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Weiterhin einen schönen Sommer. Tschüss und bis bald.